irgendwann habe ich dann gemerkt, ich sollte mich vielleicht mal mit den emotionalen Dingen auch beschäftigen. Und das habe ich gar nicht, glaube ich, gemerkt. Sondern es ist einfach über mich gekommen nach ein paar Jahren. Und da warst du schon, also, aber meilenweit voraus. Und dann musste ich mich damit erstmal beschäftigen, dass da irgendwie Trauer eine Rolle spielt und Abschied von Träumen und dass das zu tun hat mit einem Aufbau von neuen Träumen, neuen Vorstellungen, neuen Ideen, wie es weitergehen kann, die auch gut sind, aber total anders als das, was man sich mal gewünscht hat. Und da habe ich eine Weile dran geknabbert, bis ich dann da mal einigermaßen drüber war. Aber das war viel später als du.
Ah,
das
klar. War, ich hatte damit
sehr,
täglich
sehr
zu
lange
tun.
Gedauert.
Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Jacqueline.
Und ich bin Justus. Hey. In der letzten Folge, da haben wir darüber geredet, was es eigentlich bedeutet, Eltern zu sein und was für Rechte und Pflichten damit zusammenhängen. Und da haben wir euch auch gefragt, was Frühförderung bedeutet. Jacqueline, magst du diesmal kurz auflösen?
Ja, dieses Mal erkläre ich das mal. Frühförderung, das ist ein Therapieangebot. Und zwar für Eltern, die ein Kind mit Behinderung bekommen haben oder merken, dass sich ihr Kind langsamer entwickelt.
Die können dann zum Beispiel zur Logopädie oder zur Physiotherapie. Und wie genau so eine Frühförderung aussieht, das werdet ihr gleich noch erfahren. Ich habe es mir zum Beispiel ziemlich anders vorgestellt, als es wirklich ist.
Aber ihr merkt schon, in dieser Folge wollen wir mit euch ein ganz anderes Elternsein besprechen. Nämlich, wie es ist, Mama und Papa von Kindern mit Behinderung zu sein. Wir wollen wissen, was kann man schon während der Schwangerschaft über die Gesundheit von seinem Kind herausfinden? Und wie sieht der Alltag mit einem Kind aus, das eine Behinderung hat?
Ich bin der Meinung, dass ich jedes Kind annehmen würde, egal wie es auf die Welt kommt. Aber ich frage mich auch so ein bisschen, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu naiv ist, weil ich kann mir ja jetzt gerade noch gar nicht vorstellen, was das alles wirklich verändern würde. Und ja, das ist wahrscheinlich auch ziemlich viel Arbeit.
Wichtig ist, uns ist klar, Behinderung, das ist ein sehr allgemeiner Begriff. Der ist zwar rechtlich definiert, aber diese Definition sagt am Ende nichts über die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung und deren Familien aus. Das ist keine Wir-schmeißen-alles-in-einen-Topf-Folge.
Exakt. Wir schauen heute durch die Brille der Eltern, vor allem der Väter, wie ihr Alltag aussieht, die schönen Momente und auch die Situationen, in denen gar nichts mehr geht. Und ja, wie sie dann damit umgegangen sind, als sie erfahren haben, dass es wahrscheinlich anders kommt als erhofft.
Dafür haben wir mit einem Papa gesprochen, der zwei kleine Töchter mit einer Behinderung hat. Die ältere hat Autismus. Und dann haben wir auch noch mit einem Ehepaar gesprochen, deren Tochter schon 21 Jahre alt ist. Sie ist seit ihrer Geburt schwerstbehindert.
Unser Team für diese Folge, das sind Hannah und Jörg. Jörg, der wird auch gleich bei uns im Studio vorbeischauen. Und das hier, das ist übrigens die letzte Folge unseres Podcasts. Das heißt auch, dass Jacqueline und ich am Ende ein letztes Mal noch so richtig uns die Frage stellen werden, wollen wir jetzt Kinder oder nicht? Und ja, wie sieht es eigentlich bei euch aus? Seid ihr jetzt schon schlauer geworden? Das ist unter anderen Umständen der Geburtspodcast für Zweifelnde. Schön, dass ihr dabei seid.
Justus, lass uns mal mit was Persönlichem anfangen, weil ich glaube, die Folge, die jetzt kommt, das ist für mich die mit dem größten emotionalen Bezug. Meine Eltern, die haben nämlich damals, als sie mit mir schwanger waren, einen Triple-Test gemacht. Und das ist eben so ein Bluttest, bei dem man dann untersuchen kann, unter anderem, ob die Chromosomen so sind, wie sie eben sein sollen. Und die Chance, dass ich das Down-Syndrom habe, war nach diesem Test 1 zu 100.
Wow, okay. Und wie sind damals dann deine Eltern damit umgegangen? Und was haben sie dir jetzt im Nachhinein erzählt?
Naja, also die waren natürlich erstmal verunsichert und die haben dann gemacht, was ihnen eben angeraten wurde. Und das war eine Ultraschalluntersuchung. Und da hat der Arzt dann eben geschaut, ob mein Herz gesund ist, weil das wohl bei Kindern mit Down-Syndrom meistens eben nicht so ist. Mein Herz war aber gesund und trotzdem hatten sie natürlich aber keine richtige Sicherheit und dann hätten meine Eltern eigentlich noch eine Fruchtwasseruntersuchung machen können, um eben dann wirklich ganz sicher zu wissen oder sicherer zu wissen, ob ich wirklich das Down-Syndrom habe. Da haben sie sich dann immer bewusst dagegen entschieden. Einfach, weil sie gesagt haben, dass sie mich halt so annehmen, wie ich eben bin, also mit Behinderung oder auch ohne.
Krass.
Ja, also ich muss sagen, als sie mir das erzählt haben, da war das für mich ehrlich gesagt einfach voll das schöne Gefühl, weil ich wusste, egal wie es gekommen wäre, ich hab mich einfach angenommen gefühlt in dem Moment.
Ja, klar, also kann ich voll verstehen. Vor allem deine Eltern wussten ja auch gar nicht, ob der Test zu 100% genau ist.
Ja, und diese ganzen Untersuchungen, die man da machen kann, die sind ja auch nicht ganz ungefährlich. Und deshalb kommt jetzt auch hier Jörg im Studio vorbei. Der kann uns nämlich so ein bisschen einordnen, was man vor der Geburt überhaupt alles testen kann.
Nice, bekommen wir mal wieder Besuch.
Hallo.
Hey, hallo Jörg.
Komm rein. Wie geht's dir?
Gut, gut. Und euch?
Auch super, ne?
Ja, ja. Schön.
Soweit. Okay, Jörg, bist du bereit?
Ich bin ready.
Perfekt. Dann lass uns vielleicht mal bei den Basics anfangen. Das ist immer eine gute Idee. Was kann man eigentlich mit Tests schon alles vor der Geburt herausfinden?
Über die Untersuchungen habe ich mit Christian Hübener gesprochen. Der ist Oberarzt am LMU-Klinikum in München und leitet da die Pränataldiagnostik. Also die Abteilung, die schaut, wie es den ungeborenen Babys geht. Und da gibt es verschiedene Untersuchungen, die Schwangere machen können. Zum Beispiel eine Ultraschalluntersuchung in der 10., 20. und 30. Schwangerschaftswoche.
Okay, und Ultraschalluntersuchungen, das macht man doch eigentlich bei jedem Kind. Die sind doch eigentlich ungefährlich.
Genau, da besteht keine Gefahr. Die werden auch empfohlen und von der Krankenkasse finanziert. Bei den Untersuchungen will man herausfinden, ob es eine genetische Störung oder Erkrankung bei dem Kind geben könnte. Und wenn da ein Verdacht aufkommen sollte, kann man dann das Fruchtwasser oder zum Beispiel auch den Mutterkuchen untersuchen. Das sind dann die sogenannten invasiven Methoden, weil dafür dann Fruchtwasser oder eben Gewebe entnommen werden muss.
Okay, und invasiv, das klingt jetzt erstmal gefährlicher. Also kann da dem Kind oder der Mutter was passieren?
Ja, da gibt es ein Risiko für das Kind. Das ist zwar sehr klein, aber bei 1000 Untersuchungen sind das im Schnitt 1 bis 2 Kinder, die durch so eine Untersuchung dann sterben können. Es gibt aber auch Alternativen. Man kann ungefähr im 3. Schwangerschaftsmonat die Nackenfalte des Babys messen. Dazu macht man dann auch wieder einen Ultraschall, weil zu dem Zeitpunkt sammelt sich im Nackenbereich des Babys viel Flüssigkeit. Und wenn diese Nackenfalte dann sehr dick ist, kann das ein Hinweis auf Trisomie 21 sein.
Okay, und nehmen wir jetzt mal an, beim Ultraschall gibt es tatsächlich einen Verdacht auf Trisomie 21. Müssen dann die Eltern noch weitere Untersuchungen machen lassen?
Nein, verpflichtet ist man dazu nichts, aber dazu kann Christian Hübener deutlich mehr sagen als ich.
Wir beraten und wir legen quasi dar, was gibt es für Möglichkeiten. Es gibt kein richtig und kein falsch, sondern es gibt nur das, was für Sie als Paar für die Schwangerschaft passt, weil jedes Paar hat ja auch andere Vorstellungen und insofern ist das eine sehr individuelle Entscheidung und die Patientinnen bzw. Schwangerenautonomie steht da ja an erster Stelle und diese patriarchalische Medizin, die man früher hatte, der Arzt weiß schon, was gut ist für die Schwangere, die gibt es ja zum Glück nicht, macht es aber zum Teil auch nicht leichter für die Schwangere, weil sie natürlich dann die Entscheidung erstmal quasi auf die Informationen basieren muss und auch entscheiden muss, was sie dann möchte.
Aber irgendwie finde ich das jetzt persönlich erstmal gut, dass man sagt, Frauen können das selbst entscheiden oder halt Paare.
Ja, aber es ist ja auch ziemlich hoher Druck. Also ich überlege gerade, ob ich das wirklich wissen will vor der Geburt. Jacqueline, also wenn du jetzt schwanger wärst, würdest du diese Untersuchungen wirklich machen lassen?
Also es ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich nicht schwanger bin. Aber ich glaube, ich würde das auf jeden Fall zerdenken. Ich würde mir unterschiedliche Meinungen einholen und ich bin mir ganz sicher, es würde mir super schwer fallen, weil ich ja auch einfach kein Medizin studiert habe. Und dann, ich glaube, ich würde einfach total mit mir hadern.
Verstehe ich. Das ist ja auch ein großer Druck. Christian Hübner ist wichtig, dass die Frauen wissen, welche Angebote es gibt und dass Risiken bestehen, wenn keine Untersuchungen erfolgen. Damit sie dann mit dem Wissen die für sie richtige Entscheidung treffen können.
Und ich kann den Wunsch auch total verstehen, dass Mütter sagen, ich möchte einfach gerne auf der sicheren Seite sein.
Ja, gerade bei der Schwangerschaft. Aber wirklich sicher ist eigentlich nichts. Du hast ja auch erzählt, dass es bei deiner Geburt einen Verdacht auf Trisomie 21 gab, aber dann kamst du kerngesund auf die Welt. Die Ärzte können eben nur Prognosen stellen.
Die Vorstellung, man könne sozusagen mit den Methoden ein 100-prozentiges gesundes Kind vorhersagen, ist natürlich eine Fehlannahme. Und da ist sicherlich auch unsere Aufgabe als Pränatalmediziner so ein bisschen das Paar darauf hinzuweisen, dass das Risiko ja nicht mit Ende der Schwangerschaft zu Ende ist, sondern dass das Risiko für das Kind ja eigentlich erst beginnt, wenn es geboren ist.
Was Herr Hübner damit meint, ist, dass auch ein komplett unauffälliger Ultraschall keine Garantie dafür ist, dass das Kind gesund auf die Welt kommt. Aber es kann auch sein, dass eine ganz andere Behinderung vorliegt, die man den Kindern am Anfang äußerlich gar nicht ansieht. So war das auch bei Daniel Bröckerhoff. Mit dem haben wir ja gesprochen. Und er und seine Frau haben zwei Kinder mit Behinderung. Die ältere davon hat Autismus, also eine Entwicklungsstörung. Menschen mit Autismus haben große Probleme bei sozialen Interaktionen und bei der Kommunikation. Das fällt dir natürlich nicht auf, solange das Baby in den ersten Monaten nur rumliegt, schläft und schreit.
Bei uns ist es ja so, dass wir quasi ein Kind mit einer nicht sichtbaren Behinderung haben. Und das ist natürlich in vielen Sachen nochmal was anderes. Also es ist nicht so, dass du vorher testen kannst, ob ein Kind autistisch ist oder nicht oder sonst irgendwie kognitiv eingeschränkt oder besonders. Und das Ganze kriegt man erst so im Laufe der Zeit raus. Und das dauert gerade bei autistischen Kindern echt manchmal Jahre, bis den Eltern klar wird, ihre Kinder sind anders als andere, ihre Gehirne funktionieren anders. Bei uns ging das relativ schnell, weil meine Frau Sonderpädagogin ist und schon lange mit autistischen Kindern zusammengearbeitet hat, so schon nach 8 Monaten sagte, hier ist irgendwas merkwürdig.
Okay, Jörg, erklär mal vielleicht ganz kurz, was kann denn überhaupt merkwürdig sein bei einem erst 8 Monate alten Kind?
Also es gibt verschiedene Verhaltensweisen, die auf Autismus hindeuten. Zum Beispiel wollen Menschen mit Autismus oft sehr gerne nach einer ganz genauen Routine Sachen erledigen. Und das ist Daniels Frau recht früh bei ihrer Tochter aufgefallen.
Da hat unsere Tochter das erste Mal angefangen, Bauklötze nicht übereinander zu stapeln, sondern nebeneinander in eine Reihe zu legen. Und das ist tatsächlich kein klinisches Indiz, aber das ist so, wo man sagt so, okay, das ist merkwürdig. Und dann haben wir erst nochmal drüber gelacht, aber es wurde im Laufe der Jahre halt immer deutlicher, dass sie sich nicht so entwickelt wie andere Kinder.
Ich habe das ja auch schon gehört, dass Menschen mit Autismus immer alles ordnen müssen und Probleme mit Chaos und so haben. Aber Autismus ist ja nicht gleich Autismus. Da gibt es ja super viele Varianten.
Ja, und nur weil die Tochter von Daniel Klötze ordnet, anstatt die irgendwie übereinander zu stapeln und zu bauen, das ist ja noch lange keine Diagnose.
Nee, das mit den Klötzchen war einfach das Erste, was Daniels Frau bemerkt hat. Je älter die Tochter dann geworden ist, desto mehr Hinweise gab es dann da auch.
Dann merkte man, sie spricht nicht richtig, sie reagiert anders auf Sprache, sie schreit viel, sie weint viel, sie ist sehr sensibel, was Geräusche angeht. Ihr ganzes Verhalten wurde immer auffälliger. Dann mit 2,5 Jahren hat sie angefangen, sich selbst zu verletzen aus Frust, hat mit dem Kopf auf den Boden geschlagen, wenn es ihr zu viel wurde oder wenn sie sich nicht verständlich machen konnte und sie dann so frustriert wurde.
Am Beispiel von Daniels Tochter sieht man, dass man vor der Geburt zwar einiges untersuchen kann, aber letztendlich weiß man nie. Kinder, die erst gesund zur Welt kommen, sind es vielleicht gar nicht.
Ja, und das ist ja auch das, was Christian Hübner meinte. Also 100% sicher kann man sich nicht sein, trotz Pränataldiagnostik. Danke dir, Jörg. Das hat uns auf jeden Fall ziemlich weitergeholfen, oder?
Ja, vielen Dank, Jörg.
Sehr gerne.
Okay. Also bei Autismus ist es so, dass man das erst nach ein paar Monaten merkt, wenn das Kind schon auf der Welt ist. Aber Justus, überleg jetzt mal, wenn du jetzt schon durch solche Tests ganz sicher weißt, dass dein Kind schwerbehindert ist, was machst du dann?
Naja, also an sich habe ich ja schon gesagt, dass ich jedes Leben lebenswert finde. Aber so langsam komme ich ins Grübeln, weil, ja, vielleicht bin ich da doch ein bisschen zu naiv, weil ich mir nicht so genau vorstellen kann, was das wirklich alles verändern würde und wie viel Arbeit das dann ist.
Ich glaube ja, das Allerwichtigste ist, dass man vorher mit dem Partner oder der Partnerin erstmal spricht und dann überlegt, ob man sich das zutraut. Also ob man die Zeit und auch das Geld dafür hat.
Ja, da finde ich zum Beispiel interessant, was Philipp Gallwitz gesagt hat. Philipp und seine Frau Katharina, die haben 3 Töchter und die zweite ist schwerstbehindert auf die Welt gekommen.
Wir haben sogar vor unserer Ehe haben wir ganz wichtige Gespräche geführt, ne? Und unter anderem haben wir darüber gesprochen, was passiert denn, wenn einer von uns sehr krank wird oder wenn unsere Kinder krank sind oder schwere Behinderungen haben. Da haben wir darüber gesprochen, bevor wir geheiratet haben. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und das haben wir durchdekliniert. Und dann haben wir damals beide gesagt, wenn wir das vorher wissen, dass wir ein behindertes oder schwer krankes Kind bekommen, dann ziehen wir das durch.
Und das haben sie dann am Ende auch gemacht. Ihre Tochter Marie ist schwerstbehindert. Man weiß aber bis heute nicht, welche Behinderung sie genau hat. Sie sitzt im Rollstuhl, kann nicht sprechen und braucht 24/7 Betreuung.
Soll Marie dazu oder stört es dann eher, wenn, also das können wir nicht garantieren, dass sie nicht zwischendrin dann rumbrummt. Und wenn es einfach nur so ab und zu gebrumm ist, dann passt es ja vielleicht auch ganz gut,
ja,
so.
Ja,
ne?
Das ist ja auch gut.
Genau, okay. Philipp, dann bring mal die Marie mit dazu. Wir probieren mal aus, wie es klappt. So, Marie, du darfst aber jetzt nicht dauerbrummen, das ist ein bisschen viel, okay? Ein bisschen leise sein, Marie, okay?
Unser Team hat per Video mit Marie und ihren Eltern gesprochen. Die Familie lebt in Aachen. Marie ist inzwischen 21 Jahre alt.
Und die beiden haben ja eben erzählt, dass ihnen schon vor der Geburt der Kinder klar war, dass sie auch ein krankes oder ein Kind mit Behinderung annehmen wollten. Wir wollten aber gerne wissen, wie dann die Realität aussah, also als Marie dann auf der Welt war.
Also ich habe so eine klassisch männliche Rolle, glaube ich, so super Stereotyp eingenommen. So der Beschützer, der Logistiker, der Organisator. Ja. Ich halte mich von den Ärzten fern und von den ernsten Themen und beschäftige mich damit, meiner Frau den Rücken frei zu halten. Und das war tatsächlich so. Ne? Also es war unglaublich klar und ohne große Diskussion sofort aufgeteilt, dass wir so in die Stereotypen-Bobs so gefallen sind. Und ich habe halt versucht, alles irgendwie zu ermöglichen, was notwendig war. Organisieren, fahren, finanzieren, absichern, gucken, dass hier genug Schlaf, genug Entlastung im Haushalt war, lauter solche Sachen, dass diese Dinge funktionieren. Das war so mein Job, ein paar Jahre lang. Und dann irgendwann habe ich dann gemerkt, ich sollte mich vielleicht mal mit den emotionalen Dingen auch beschäftigen. Und das habe ich gar nicht, glaube ich, gemerkt, sondern es ist einfach über mich gekommen nach ein paar Jahren. Und da warst du schon, also aber meilenweit voraus. Und dann musste ich mich damit erstmal beschäftigen, dass da irgendwie Trauer eine Rolle spielt und Abschied von Träumen und dass das zu tun hat mit einem Aufbau von neuen Träumen, neuen Vorstellungen, neuen Ideen, wie es weitergehen kann, die auch gut sind, aber total anders als das, was man sich mal gewünscht hat. Und da habe ich eine Weile dran geknabbert, bis ich dann da mal einigermaßen drüber war. Aber das war viel später als du. Das
war, hat wirklich sehr lange gedauert.
Klar, wenn die Mama viel näher am Kind dran ist und sich auch jeden Tag um die Tochter kümmert, dann kann die ja eine ganz andere Bindung aufbauen.
Ja, stimmt. Und ich muss auch zugeben, ich habe mich bei Philipp gerade selbst ziemlich wiedergefunden. Ich wäre wahrscheinlich auch so ein emotionaler Spätchecker. Und ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lustig, aber in der Situation hätte ich echt Schiss, dass ich mich nicht richtig verhalte.
Aber Katharina und Philipp sind ja nicht die einzigen, bei denen das so ist. Diesen Unterschied gibt es oft bei Vätern und Müttern. Darüber haben wir auch mit Janine Schöppen gesprochen. Sie arbeitet bei der Lebenshilfe in München und leitet dort zwei Frühförderstellen. Und Frühförderung, ihr erinnert euch, das ist ja für Familien, die ganz kleine Kinder haben, die entweder eine Behinderung haben oder sich langsamer entwickeln als andere Kinder.
Und das ist auch bei den Paaren manchmal unterschiedlich. Die Männer, die oft ein Stück weiter weg sind von den Kindern, die Mamas, die eher zu Hause sind, das ist immer noch das klassischere Modell, haben es manchmal da leichter, das erleben wir, oder auch noch viel schwerer, weil sie gar nicht mitbekommen im Alltag, was es für Besonderheiten gibt. Wir hatten eine Familie, ist auch ein schwerst betroffenes Kind, der jetzt schon seit 4 Jahren bei uns ist. Der ist zu uns gekommen, da hat der Vater gesagt, er möchte nur, dass er bei uns laufen lernt, die Physiotherapie bekommt. Und das ist ein sehr schwer betroffenes Kind, das mit 5 Jahren immer noch nicht spricht. Und es ganz lange gebraucht hat, bis er erlaubt hat, dass wir noch weitere Therapien anbieten. Weil damit war klar, er ist ein besonderes Kind. Wenn es nur Physiotherapie ist, ist es so, ja, das wird besser, er läuft irgendwann und es ist gut. Und mit dem Zulassen der Therapeutinnen, an dem Kind zu arbeiten oder mit dem Kind zu arbeiten, wird es ja auch offensichtlicher.
Die Therapeutinnen, die kommen auch zu den Eltern nach Hause und begleiten sie in den ersten Lebensjahren mit dem Kind. Und das ist auch total wichtig, weil die Eltern kommen nach der Geburt ja schon traumatisiert aus dem Krankenhaus. Das hat uns Janine Schöppen erzählt.
Also wir haben Familien, wo die Kinder mehrfache Operationen noch in der Klinik hinter sich bringen müssen, bevor die nach Hause gehen. Das heißt, die Eltern werden oft schon zu Experten ihrer eigenen Diagnosen oder der Diagnosen der Kinder. Sie können ihren Alltag nicht sofort wieder annehmen, wie sie das dachten, und müssen sich dann rundherum den ganzen Tag um dieses Kind kümmern. Oder das Kind geht gar nicht in so einen guten Kontakt, wie man das sonst erwartet von den Babys. Sie sind irgendwie anders. Und das irritiert auch Eltern. Und das ist für die dann erstmal aus der Seligkeit, ein Baby zu bekommen, ins Aufwachen der Realität. Und es ist alles anders, als sie es sich vorgestellt haben.
Okay, Jacqueline, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das erinnert mich schon ziemlich an Folge 3. Da haben wir über Gewalt bei der Geburt geredet. Und die Eltern haben uns da ja auch erzählt, dass es unglaublich schwierig war. Also die Vorstellung von der schönen Zeit danach und eben dann die Realität.
Dadurch, dass es dann anders ist, dass sie nicht einfach nur in ihrer Seligkeit sein können, kommen plötzlich ganz harte Faktoren in ihr Leben rein. Es gibt plötzlich viele Ärzte, Pfleger oder Therapeutinnen, die sich kümmern. Und sie können auch in dieser kleinen Einheit, die sie so sehr beschützt sehen, also man bekommt ein Kind, geht nach Hause, ist in Ruhe daheim, zu dritt, das ist plötzlich nicht mehr, sondern man ist mit vielen anderen Menschen konfrontiert, die auch mit dem Baby arbeiten. Und ich glaube, dass ganz viel Angst bei den Eltern, viel Trauer, die kommt aber erst später. Ich glaube, dass erstmal die Angst im Vordergrund steht, was ist mit unserem Kind? Und dann die große Unsicherheit, wie wird die Zukunft werden?
Irgendwie wünschen sich ja alle ein gesundes Kind. Aber wenn das dann plötzlich nicht so ist, dann musst du eben ganz schnell umschalten. Und die ganzen Erziehungsratgeber, all die Pläne, die du davor hattest, die sind dann einfach hinfällig.
Ja, und stell dir mal vor, du kommst ja dann auch an deine persönlichen Grenzen. So hat es auch Daniel erlebt.
Wenn dein neugeborenes Kind dich quasi die ganze Zeit anbrüllt und nur schreit und schreit und schreit, dann ist es ganz schwierig zu begreifen, dass das nichts mit dir zu tun hat. Also das Kind ist nicht aggressiv, ist nicht sauer auf dich, will dich nicht bestrafen, findet dich nicht doof, sondern ist einfach hilflos und verzweifelt und brüllt um sein Leben quasi. Dein Job ist es, diesem Kind zu helfen. Aber wenn dich jemand anbrüllt, dann ist es in unserer Wahrnehmung erstmal so, der ist scheiße. Es geht dir auch irgendwann auf die Nerven und das ist auch ganz okay, das zu sagen, weil das bringt dich um den Schlaf. Und wenn du, das wissen wir alle, Schlafentzug ist Folter und wenn das über Wochen und Monate und Jahre erfolgt, dann gehst du einfach auf den Zahnfleisch irgendwann. Ich habe halt häufig wirklich so in Kopfkissen gebrüllt, so oder auf Kissen gehauen, weil du einfach nicht mehr kannst.
Man könnte ja jetzt denken, dass es einfach nur die ersten Monate besonders hart ist und dass es irgendwann besser wird, wenn das Kind älter ist. Aber das ist ja nicht so.
Autismus ist nämlich eine Behinderung und die geht nicht einfach weg. Dein Leben ändert sich komplett und bei Daniel ist es so, dass er einfach nicht mehr spontan etwas unternehmen kann.
Wenn du im Alltag guckst, ist halt alles, wo Eltern, Familien mal eben sagen, ey komm, da ist ein Volksfest, ey komm, da ist gerade irgendwas, da fahren wir heute mal hin. Habe ich gestern meiner Frau noch geschrieben, hier im Norden in Rostock ist gerade die Hanse Sail, riesiges Volksfest mit Schiffen und Bootsfahrten und Pipapo, so, ne. Habe ich geschrieben, wenn wir eine neurotypische Familie wären, also eine ohne Autismus und ADS oder so, könnten wir da einfach am Wochenende hinfahren. Schon anderthalb ins Auto setzen und einen schönen Tag in Rostock verbringen, deine Eltern besuchen und wieder nach Hause fahren. Das würde aber unsere Tochter komplett überfordern. Und das geht dann einfach nicht. Und das immer wieder auch ins Gesicht gehalten zu bekommen, unbewusst von einer Gesellschaft, die natürlich genauso funktioniert, das ist schon manchmal extrem schmerzhaft, nervig, traurig.
Also ich stelle mir das ja total schlimm vor, nichts mehr so richtig spontan unternehmen zu können. Aber gleichzeitig weiß ich auch, das ist ja total egoistisch von mir. Aber für mich jetzt wäre das einfach voll die Umstellung. Und deswegen kann ich mir das jetzt gerade nicht vorstellen, wie das überhaupt sein muss.
Ja, das klingt wirklich nach kompletter Überforderung und ja, wahrscheinlich spätestens jetzt komme ich wirklich ins Grübeln, ob ich das packen würde.
Das ist wirklich was, wenn man so zurückschaut, wo man einfach merkt, wow, was ist für eine Kraft in einem. Ja, das als junger Mensch, das denkt man gar nicht, aber das ist da und das kommt dann auch raus. Und natürlich ändert sich das Leben. Natürlich dreht das Leben sich erstmal von oben nach unten. Aber letztlich ist das vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Also man denkt so mit 20, okay, ich weiß, so wird mein Leben, so soll es sein. Und dann drei glückliche Kinder, glückliche Ehe und schönes Häuschen und guten Job und so. Aber vielleicht wäre das gar nicht das gewesen, was zu dir passt.
Was Katharina da sagt, also glückliche Kinder, glückliche Ehe, Häuschen, stellst du dir deine Zukunft so vor?
Naja, also eine glückliche Familie wäre schon das, was ich mir wünschen würde. Ein Haus muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber ja, vielleicht hat Katharina recht. Man kann das nicht planen. Das kommt auf einen zu. Und damit hätten Katharina und Philipp oder Daniel und seine Frau ja auch nicht gerechnet, als die so alt waren wie wir.
Und dann muss man, glaube ich, auch einfach schauen, wie man damit zurechtkommt. Ich glaube ja auch schon, dass man das schaffen kann. Und Daniel hat ja auch einen Weg gefunden, damit umzugehen. Und was uns Daniel über seinen Geburtstag erzählt hat, das macht mir Mut.
Mittlerweile sind wir in so einem Modus, dass wir sagen, wir schaffen das nicht. Ich habe mir jetzt von meinen Freunden zum Geburtstag gewünscht, dass sie meine Geburtstagsfeier ausrichten, was ich früher nie gemacht hätte. Und ich hatte eine wirkliche Überwindung zu sagen, ey, könnt ihr das für uns machen? Das Einzige, was mir fehlt, ist Zeit und Energie. Bitte besorgt das Essen und die Getränke, damit wir zusammen feiern können. Aber das hat 6 Jahre gedauert, dahin zu kommen.
Eigentlich eine richtig coole Art und Weise, das zu regeln. Und das ist schon das zweite Mal, wo ich mich so ja in Daniel wiederfinde. Weil, ey, mich wird es so krass Überwindung kosten, meine Freunde und Freundinnen um sowas zu bitten, also meinen eigenen Geburtstag irgendwie zu organisieren. Und wahrscheinlich ist es aber halt einfach die einzig richtige Lösung, sich helfen lassen.
Also wem immer das möglich ist, nicht darauf warten, dass die anderen Leute, die Freunde, die Familienangehörigen und so auf einen zukommen und sagen, wo kann ich mit anpacken? Wie kann ich helfen? Oder im Gegenteil sogar noch kommen und einem guten Tipps geben. Oder dass man enttäuscht ist, weil die nicht von sich aus kommen. Viele Leute haben Berührungsängste. Also einfach hingehen und sagen, das ist die Situation, so gehen wir damit um. Wir brauchen nicht unbedingt gute Tipps von euch. Macht euch keine Gedanken, wie ihr uns helfen könnt. Das ist eine komplizierte Situation, aber wir puzzeln uns schon. Aber kommt und behandelt uns normal und lebt unser Leben mit uns.
Ich finde das so gut, dass er das so direkt sagt, weil ganz ehrlich, ich hätte auch krasse Berührungsängste, wenn eine Freundin oder ein Freund von mir jetzt ein Kind mit Behinderung bekommt. Und ich glaube, damit sich da wirklich was ändert, braucht es auch einfach mal so eine Ansage wie die von Philipp.
Ja, geht mir genauso. Mir würde das wirklich voll helfen, dann könnte ich ja meinen Freundinnen in dem Fall besser helfen. So, Jacqueline, wir sind jetzt aber auch schon wieder fast am Ende der Folge angekommen. Zeit, ein kurzes Fazit zu ziehen. Also, wir haben 2 Familien zugehört, die Kinder mit Behinderung haben. Und ich muss sagen, vor allem ist mir im Kopf geblieben, was Philipp und Katharina erzählt haben, dass sie vor ihrer Ehe sich hingesetzt haben und darüber gesprochen haben, ey, was machen wir eigentlich, wenn irgendwas passiert, so was man nicht planen kann? Also zum Beispiel, wenn irgendjemand von uns was passiert oder halt, wenn wir ein Kind mit Behinderung bekommen. Da hätte ich vorher nie dran gedacht und das ist auf jeden Fall ein Learning für mich aus dieser Folge.
Ja, würde ich direkt unterschreiben, geht mir genauso. Aber ich glaube, was bei mir auch so ein bisschen hängen geblieben ist, wir müssen uns wirklich bewusst sein, ein Kind mit Behinderung aufzuziehen, das braucht wirklich auch Zeit und wohl auch Geld.
Ja, und wenn du den Zeitfaktor ansprichst, also ich führe gerade noch so ein Leben, da bin ich super spontan und mein Tag ist bis oben hin vollgepackt. Und ja, da fand ich dann die Anekdote von Daniel so zum Thema ja, Tagesausflüge spontan schwierig. Und ja, das fand ich ziemlich beeindruckend, dass die das dann trotzdem einfach wuppen.
Ja, ich kann mir das nur so vorstellen, dass es manchmal einfach hart ist und dass man zurückstecken muss. Gleichzeitig finde ich es total schade, dass dann irgendwie auch oft das Gefühl hängen bleibt, dass ein Leben mit Behinderung weniger lebenswert ist.
Aber ich glaube, es wäre wirklich auch ein Fehler zu denken, dass so Familien wie Katharina und Philipp oder auch Daniel und seine Frau kein glückliches Leben haben können.
Stimmt.
Es ist völlig unklar, wer von uns der glücklichste Mensch ist. Die Marie ist zumindest meistens sehr zufrieden.
Ja.
Und sie kann anderen Menschen sehr viel schenken.
Ja.
Hi Justus, bist du bereit?
Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber lass loslegen, oder?
Machen wir.
So, ihr hört es vielleicht im Hintergrund, wir haben den Ort gewechselt. Wir sind raus aus dem Studio und sitzen jetzt hier im Hof. Und ja, hier habe ich auch ein paar Mal meine Zeit nach den Folgen verbracht und habe das Ganze nochmal verarbeitet. Weil im Studio haben wir euch ja viel erzählt, aber erst im Nachhinein hat es ja dann erst so richtig in uns gerattert.
Ja, vor allem, als auch alle Folgen dann abgedreht waren. Und so geht es euch ja vielleicht auch, ne? Also ihr habt jetzt auch mit uns 6 Folgen lang gehört, alles rund um Geburt. Und jetzt wollen wir eben nochmal überlegen, wollen wir Kinder oder nicht? Und ja auch so ein bisschen, welche Rolle spielen Männer dabei?
Genau. Jacqueline, vielleicht so als Einstieg, halt mal deinen Daumen hoch. Okay. Wie sehr möchtest du jetzt Kinder nach diesen 6 Folgen?
So? Okay. Ich glaube, so? Wir hätten, ja. Also wir haben keinen Vergleich zum Anfang, aber ich würde sagen, so ein bisschen
60% sind das, würde ich sagen?
Ein bisschen mehr über Hälfte, ja.
Okay. Und wieso?
Ja. Ich saß gestern total lange da und ich hatte so eine richtige Lebensplanungskrise. Ich war so, oh Gott, ich hätte nicht gedacht, dass mein Finger so hoch geht. Ja, dass ich irgendwie wirklich Lust darauf hätte. Und es liegt vor allem daran, weil ich über die ganzen Folgen gemerkt habe, durch die ganzen Papas und Mamas, die erzählt haben, wie schön denn Kinder sind, dass es einfach schön sein kann. Und ich finde, das ist total gut rausgekommen. Ich musste wirklich oft an Stefan denken, also den Papa aus der 4. Folge, weil der ja gesagt hat, ein Kind fügt sich nicht in das Leben ein, sondern das Leben etabliert sich um das Kind.
Stimmt, das war ein gutes Zitat.
Ja, und ich fand das total stark, wie er das gesagt hat. Und also ich finde, er hat total gut rübergebracht, dass Kinder eben Verantwortung sind, dass es eben aber auch schön sein kann. Und das Bild war einfach so realistisch. Und auch, dass er gesagt hat, manchmal, da muss man einfach bis 3 zählen, wenn das Kind schreit, und dann geht man wieder rein.
Einmal durchatmen.
Ja, und irgendwie, ich finde, das hat total Lust gemacht auch auf dieses Familienleben. Oder auch Marc, was der in der 1. Folge erzählt hat, dass man nie bereit ist und dass es aber irgendwie so schön ist. Und ich finde, der hat total dafür gebrannt, für das Papa-Sein. Und ich glaube tatsächlich, was ich nie gedacht hätte, dass dieses Gefühl, was Marc beschrieben hat, dass ich das jetzt schon auch mehr habe.
So dieses grundlegende Gefühl, okay, ich möchte irgendwann Kinder haben,
ja,
das meinst du?
Ich kann es mir schon vorstellen. Und ich glaube, ich habe das am Anfang oder ich generell immer so ein bisschen unterdrückt oder zur Seite geschoben. Ja, weil ich halt dachte, das hängt ja von voll viel ab. Also ja. Ich kann ja nicht irgendwie Kinder planen. Ich möchte ja trotzdem erst beruflich was erreichen. Ich brauche trotzdem erst einen Partner.
So. Ja, Karriere ist ja auch irgendwie ein großes Ding, hast du ja auch öfter erzählt.
Ja, und ich glaube, auch deswegen fand ich Marc aus der 1. Folge so gut, weil der mir auch so ein bisschen gezeigt hat, es geht ja. Also man kann ja promovieren und dann Kinder bekommen. Und also ich glaube wirklich, bei mir hat sich über die Folgen schon so ein kleines Gefühl entwickelt. Also auf jeden Fall, ich habe mehr Lust auf Kinder als davor.
Krass.
Ja, aber was ich auch spannend finde, wir haben auch viel über diese ganzen größeren Umstände gesprochen, ne? Also Klimawandel oder auch ja, Gewalt bei der Geburt, was passiert, wenn es eben nicht so gut läuft oder wenn man ein Kind mit Behinderung bekommt, wo man ja dann doch nochmal irgendwie besondere Anforderungen irgendwie vonnöten sind.
Ja, was hat das mit dir gemacht?
Ich glaube, so weit bin ich noch nicht. Also ich glaube, ich bin wirklich erst an diesem Gefühlspunkt und diese ganzen anderen Sachen und auch diese ganzen Probleme, so weit bin ich mit meiner Reflexion noch nicht.
Ja.
Ergibt das Sinn?
Klar, also es ist ja nicht irgendwie, dass wir jetzt 6 Folgen im Kasten haben und dann, wie hast du ein klares Bild vor Augen, sondern es geht ja jetzt erst richtig los wahrscheinlich.
Ja.
Wahrscheinlich war gestern dein erster Abend irgendwie, wo du ein bisschen dir große Gedanken gemacht hast, aber da kommen vielleicht noch ein paar andere Abende, wer weiß.
Ich glaube auch, ich glaube, das sagt nach und ich glaube, da kommt noch viel, viel mehr. Ja, aber jetzt sag du mal, wie ist es bei dir?
Ja, bei mir ist es so, dass es nicht erst die letzten 6 Tage, wo wir die 6 Folgen aufgenommen haben, gerattert hat, sondern schon seit ein paar Monaten.
Aber du warst dir ja sicher, du möchtest Kinder.
Ich war mir sicher, ich möchte Kinder und ich musste heute Morgen auch an eine Situation an Silvester denken. Da habe ich mit 2 Freunden gefeiert und da haben wir auch über das Thema gesprochen und da habe ich die beiden und auch mich selbst so ein bisschen mit einer Aussage überrascht. Ich meinte, wenn ich jetzt Vater werden würde, dann fände ich das überhaupt nicht schlimm. Damals Silvester. Und dann, habe ich ja auch in Folge 1 erzählt, dann kam diese Kondomgeschichte. So.
Die Kondomgeschichte.
Fast schon legendärer Status, naja. Und da ist mir dann aufgefallen, boah, okay, ich sage das einfach so vor mir her, ich kann mir vorstellen, Vater zu werden, aber da ist mir eben halt das aufgefallen, ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Und diese letzten Monate, wir haben ja jetzt schon länger für den Podcast hier recherchiert, die haben halt auch schon was gemacht. Mhm. Zum Beispiel, ich war ja in der Folge und habe zum Thema Gewalt bei der Geburt recherchiert. Und da habe ich gemerkt, okay, ich kann mir jetzt schon besser vorstellen, warum so viele Frauen Angst vor der Geburt haben. So, Gewalt bei der Geburt ist natürlich ein krasses Beispiel, aber ich habe auch gecheckt, was alles bei einer normalen Geburt dazugehört. Mhm. Und ich kann jetzt viel besser nachvollziehen, warum Frauen sich ja irgendwie sich da viel mehr Gedanken machen auch.
Aber ja auch, welche Rolle du da einnehmen würdest als Mann.
Genau, da habe ich irgendwie ein paar Learnings auch mitgenommen, Geburtsvorbereitungskurs auf jeden Fall.
Okay, und wenn dieses Jahr kommt ja auch wieder Silvester. Was glaubst du, wirst du da deinen Freunden erzählen?
Wenn ich da nochmal gefragt werden würde? Ja. Ich glaube, tatsächlich würde ich ihnen das Gleiche erzählen, aber halt mit mehr Wissen. Also ich glaube wirklich, letztes Jahr gilt genauso wie dieses Jahr, die Umstände müssen irgendwie passen. Also zum Beispiel eine feste Partnerschaft wäre gut.
Ja, mein ganz gut.
Genau, und dass sich beide natürlich auch sicher sind, dass sie das wollen.
Ja.
Aber ich glaube, viel mehr bräuchte es wirklich nicht. Und das habe ich in Folge 6 gemerkt. Da hat ja Katharina was Spannendes erzählt. Sie ist Mutter von einem Kind mit Behinderung. Und sie hat erzählt, ja, ihr Leben hat sich dadurch komplett auf den Kopf gestellt. Aber vielleicht ist das halt auch gar nicht so verkehrt. Mhm. So, und ich habe das Gefühl, in unserer Generation ist es so, wir haben uns auf unseren Lebenslauf so festgetackert. Und wir müssen alles irgendwie so machen, wie wir das geplant haben. Aber wir können das nicht alles so planen, weil das ist halt das Leben. So pathetisch das klingt.
Ja, das heißt, unter diesen Umständen?
Unter diesen Umständen könnte ich mir das vorstellen, aber es gäbe halt auch andere Umstände. Und ich habe auch noch so einen Punkt, den ich noch nicht so ganz, also da ist so ein Stein bei mir ins Rollen gekommen, und zwar durch Folge 1, Punkt Klimakrise. Mhm. Ich habe Geografie studiert, ich weiß eigentlich genau, was da auf uns zukommt, und wir merken das gerade in den letzten Sommern, wie krass das sein wird. Und trotzdem habe ich so diese naive Haltung, ja, trotzdem will ich halt Kinder haben. Und ich glaube, das ist für mich so, das sind andere Umstände, die das vielleicht doch nochmal verändern könnten. Und da werde ich wahrscheinlich die nächsten Monate, vielleicht sogar noch Jahre mehr drüber nachdenken. Wie sieht es bei dir aus mit den Umständen?
Ich glaube, wir sind sehr ähnlich. Also ich würde sagen, unter diesen Umständen jetzt möchte ich immer noch kein Kind bekommen.
Ja.
Aber unter anderen Umständen kann ich es mir schon vorstellen.
Und zwar? Also,
wie du sagst, wenn ich mir sicher bin, wenn ich einen Partner habe, der sich sicher ist. Und dann aber auch, wenn ich wirklich Vollzeit arbeite und irgendwie da beruflich auch schon was gemacht habe. Ich würde gerne erst arbeiten und dann Kinder bekommen, wenn man das so planen kann. Ja, und dann, glaube ich, kommt bei mir noch ganz viel eben mit diesen größeren Umständen. Klimawandel, und dann denkt man auch mehr über die Geburt nach, was kann da passieren, und dann, glaube ich, beginne ich mit diesen Fragen. So, aber für jetzt möchte ich noch keine Kinder, aber unter anderen Umständen vielleicht schon.
Jacqueline, sagen wir mal jetzt, es ist soweit, 100%, du bekommst dein Kind. Wie wird es heißen?
Das ist jetzt okay. Ja, auch das würde ich, glaube ich, zerdenken.
Oh Gott.
Ja.
Warum?
Ich habe auf meinen eigenen Namen schon selbst komische Reaktionen bekommen.
Jacqueline.
Ja.
Achso, wegen so Reality.
Ja. Manchmal bekommt man einfach einen komischen Kommentar, aber ich finde es cool, weil niemand anders so heißt wie ich. Und ich glaube, sowas würde ich für mein Kind auch wollen.
Was Extravagantes.
Ja, extravagant, aber trotzdem cool. Und so, dass man auch coole Spitznamen irgendwie daraus bilden kann. Nicht so 0815.
Boah, okay, das sind ziemlich viele Variablen bei dir.
Ja, genau, du siehst. Es hängt wieder von viel ab.
Und hast du da schon eine Gleichung, eine Lösung?
Ich habe so ein paar Namen im Kopf, aber die widersprechen dem komplett. Deswegen. Ich finde ja Matteo ganz schön.
Matteo.
Ja, oder auch Leo, aber das ist überhaupt gar nicht. Deswegen, ja, ich glaube, da muss ich nochmal ran.
Ja.
Ich habe mir da schon wirklich mal Gedanken gemacht.
Okay.
Oder du noch nicht?
Ja, doch, tatsächlich schon. Also ich finde Selma cool und Levin auch.
Mhm.
Und, jetzt wirst du vielleicht lachen, ich habe einen Namen, den ich richtig cool finde, und das wäre Wilhelm. Aber der klingt, also ist halt leider so preußisch.
Ja.
Und das ist natürlich uncool. Und Wilhelm, weil du ja,
aber da wird ein Willi draus, oder?
Genau, weil du gerade über Spitznamen geredet hast. So Willi, ich finde Willi ist ein richtig cooler Spitzname.
Ist total süß.
Ja.
Dann, wenn du sauer bist, sagst du, Wilhelm.
Wilhelm, komm her. Das war die letzte Folge von Unter anderen Umständen, der Geburtspodcast für Zweifelnde. Da haben Hanna Küppers, Jörg Herder und Ruslan Amirov mitgearbeitet. Ingo Diekmann und Christine Haas-Weidinger haben die Folge produziert. Mein Name ist Justus Wilke.
Und ich bin Jacqueline Dinser. Wie ist es bei euch jetzt? Könnt ihr euch vorstellen, Kinder zu bekommen? Vielen Dank, dass ihr uns 6 Folgen lang begleitet habt.
Vielen Dank. Ciao.